Heute geht es im MCO-Talk um das Whole-Ception-Modell. Das ist eines der beiden großen Erklärmodelle, mit denen im M-Trace-Coaching gearbeitet wird. Und wer die logischen Ebenen von Robert Dills kennt, der hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Aha-Moment. Ich wünsche euch viel Spaß.
MCO-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Ach, wunderbar, ihr beiden. Schön, euch zu sehen. Hallo, liebe Lea. Hallo, liebe Silvana.
Hallo,
wundervoll.
Willkommen im MCO-Institut.
Ja, wenn auch per Datenübertragung, denn für alle, die draußen zuhören, wir nehmen den Podcast jetzt gerade über ein technisches Tool auf und ich sehe die beiden im Institut stehen. Ein Blick, der mir immer das Herz ein bisschen erwärmt und damit eine positive Emotion hervorholt. Ihr Lieben, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das Whole-Ception-Modell. Und alle, die jetzt zuhören und vielleicht noch nicht M-Trace-Coach sind, haben jetzt wahrscheinlich schon den ersten Knoten im Gehirn bei diesem Wort. Als ich es kennengelernt habe in meiner Ausbildung bei euch, habe ich gedacht, da hat doch jemand das Modell von Robert Dills einfach auf den Kopf gestellt.
Ja.
Ja, ne? Schon, oder?
So ein bisschen. Also von, wenn du, also die Ebenen, die sind ja nicht Robert Dills spezifisch, aber was die Anordnung angeht, genau, wer die Ebenen aus dem NLP kennt, der kennt eine andere Anordnung, als wir sie im Whole-Ception-Modell bei M-Trace verwenden, genau.
Und dem wollen wir uns jetzt einfach mal so ein bisschen nähern. Ich habe mir eine schöne Definition rausgeschrieben, das Whole-Ception heißt auch Whole-Ception-Erklärungsmodell. Und es geht darum, mithilfe dieses Ebenenmodells, also Ebenen der Persönlichkeit, einen Menschen in seiner Vielschichtigkeit, in allen neurologischen Ebenen seiner Persönlichkeit und in allen Facetten wahrzunehmen. Ein ziemlich langer Satz, der aber doch ganz gut aussagt, um was es geht. Oder Lea, du lachst gerade.
Nee, absolut. Das ist so, das ist genau so ein Satz, der alles umfasst und irgendwie hört man ihn und hat danach doch nicht so richtig ganz verstanden, um was es geht.
Aber ja. Erklär doch mal ein bisschen.
Komplett richtig.
Erklär mal ein bisschen besser, um was es geht.
Also wir benutzen ja mehrere Tools im Emotionscoaching bei M-Trace, die uns helfen, das Thema des Klienten klar zu verstehen. Mhm. Und neben dem Motivkompass benutzen wir auch das Whole-Ception-Modell. Und das Whole-Ception-Modell setzt sich aus mehreren Ebenen zusammen. Du hast gerade schon gesagt, die Ebenen kennt man, nicht? Das sind Glaubenssätze und Werte ist zum Beispiel eine Ebene. Das ist ja nicht M-Trace-spezifisch jetzt. Was wir aber bei M-Trace machen ist, dass wir uns die Ebenen so aufbauen, wie wir uns auch von der Persönlichkeit her entwickeln, wie wir in die Welt kommen. Und für die Hörerinnen und Hörer, damit man überhaupt mal weiß, wie viele Ebenen hat dieses Modell überhaupt, das sind insgesamt 5 Ebenen. Da ist einmal das Core-Level mit unseren neurobiologischen Grundmotiven. Dann haben wir Level 4, das Level der Zugehörigkeit. Level 3, das Level der Identität. Level 2, Glaubenssätze und Werte. Und Level 1, das Level 1, genau, Emotionen.
Genau. Und jetzt darf ich mal kurz rein. Zum guten Vorstellen, du hast es jetzt von unten nach oben quasi gesagt, ne?
Genau,
ganz unten bewusst. Ist quasi so absolut Basics, wir kommen zur Welt und das ist unsere Grundausstattung.
Genau so ist es. Wir alle kommen auf die Welt mit neurobiologischen Grundmotiven. Wir alle haben das Bedürfnis, schon ein Baby hat das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss. Wenn es Hunger hat, dann wird es wahrscheinlich schreien, um sicherzustellen, dass ich möchte jetzt was essen. Wir alle brauchen Sicherheit. Ordnung und Stabilität ist das eine Motiv, weil wir alle brauchen Sicherheit, wir alle brauchen auch Harmonie und Geborgenheit und wir Menschen brauchen auch Inspiration und Leichtigkeit, um uns zu entwickeln. Und wir alle kommen mit diesen Grundmotiven auf die Welt. Sie sind bei uns, wie wir mal so schön sagen, verdrahtet. Mhm. Und was dann passiert ist, dass wir in eine Familie, in eine Kultur, in eine Umgebung hineingeboren werden. Und das ist das nächste Level, das Level der Zugehörigkeit bei uns. Mhm. Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich in eine Familie geboren werde, wo Kooperation und Fürsorge vorherrscht, versus es geht sehr viel um Wettkampf und Leistung. Oder da ist eher Verschlossenheit und Vernunft versus Offenheit und Risikobereitschaft vorhanden. Und was passiert ist, wir als Kind kommen ja, wir alle kommen auf die Welt und in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, da sind, wie wir sagen, unsere Ich-Netzwerke noch gar nicht ausgeprägt.
Mhm. Das ist Bewusstsein, ne? Dass wir uns als Ich, begreife mich als, oh, ich bin ein Mensch.
Genau, ich bin ein Mensch und ich bin ein Mensch, der nicht meine Mama oder mein Papa ist. Also ich bin ein Individuum. Ja. Also was passiert ist, dass ein kleines Kind kann nicht unterscheiden, ist die Freude meiner Mutter meine Freude oder ist ihre Freude, ist die Trauer meines Vaters meine Trauer oder seine Trauer, sondern wir sind, wie wir sagen, Resonanzwesen, wir schwingen mit unserem Klima, mit unserer Umwelt, in der wir uns befinden. Wir haben so schön das Beispiel von so einer Gitarrenseite, ne? Wenn ihr es vorstellt, die Gitarre hat mehrere Seiten, du pinchst eine Seite an, um die es eigentlich geht, Mutter, und die Seite daneben, Kind schwingt mit. Und hat noch gar nicht so ein Verständnis, bin das jetzt ich oder ist das meine Umwelt, genau. Und daraus heraus, und dann kommen wir zum nächsten Level, entwickeln sich mit ungefähr 2 Jahren, ungefähr, und das sind jetzt alles immer, wir sagen immer, ja, sowieso Dimmer, ne? Das sind, die Grenzen sind hier fließig. Ja. Aber um die 2 Jahre heraus entwickeln sich unsere Ich-Netzwerke, also da haben wir eher ein Verständnis davon, ich bin ich, du bist du. Mhm. Da kommen dann auch so selbstreflektive Emotionen wie Scham, Schuld. Mhm. Können die Kinder auf einmal, das kennt man auch, das Kind, ich weiß noch bei meiner Tochter, und das kennen ihr alle bestimmt auch, die schon Kinder haben oder Kinder im Alter mitbekommen haben. Wenn die noch in die Windel machen, gehen die auf einmal in die Ecke, ne? Weil auf einmal ist das so irgendwie unangenehm, dann vor allem irgendwie. Ne? Da merkt man schon so, da ist so ein bisschen Verständnis, ich bin ich und du bist du. Genau, da findet ein horizontaler Selbsttransfer statt und aus dem heraus entwickelt sich unsere Ich-Identität.
Mhm. Und an der Stelle, ich habe mir so ein schönes Stichwort nochmal aufgeschrieben, wir sind ja Resonanzwesen, das heißt, wir resonieren auf etwas, nur so schön in der Phase davor, wo wir diese Ich-Identität noch nicht haben, schwingen wir mit.
Genau.
Wenn Mutter traurig ist, ist Kind traurig. Wenn Mutter wütend wird, ist Kind wütend, weil das wie eine Einheit ist. Genau. Und dann fangen wir an, dass Resonanz und Echo nicht mehr dasselbe sind. Also wir schwingen nicht mehr mit, sondern wir entwickeln plötzlich was Eigenes. Wir übernehmen nicht mehr nur.
Wir schwingen schon mit, aber es ist ein Bewusstsein da. Ich bin genau. Trotzdem, du bist du.
Es ist nicht mehr unreflektiert einfach übernommen. Ne?
Ich verstehe, wie es dir geht und trotzdem ist da eine Grenze zwischen mir und dir. Mhm. Bewusste. Mhm. Ja. Dennoch haben wir Mitgefühl mit anderen Menschen. Ne? Ja.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, nochmal zu verstehen, auch dass wir diese Phase haben, wo wir als sich entwickelnder Mensch noch gar nicht unterscheiden können. Und das merken wir ja später dann auch manchmal in den Prozessen, ne? wo wir Dinge in uns tragen. Es gibt diese berühmte Frage, auch ist das deins?
Genau. Ja? Da schwingen wir ja auch mit, mhm. ja, und spüren die Emotionen anderer Menschen. Ne? Und das mhm. passiert uns ja im täglichen Leben ganz häufig. Mhm.
Genau. Lea, du warst gerade so schön dabei, die Ebenen. Wir haben ja noch, nach der Zugehörigkeit kommen ja noch 3 Ebenen.
Genau. Und wir haben jetzt gesagt, eine Zugehörigkeit, wir kommen in die Welt und kommen in ein System rein. Ja? Das ist auch die Ebene, wo wir übrigens systemisch arbeiten, aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Wir kommen in ein System rein und Auf Level 4, also auf der Zugehörigkeitsebene, ist es auch noch so, das Kind, die Bedürfnisse von mir sind mir ganz wichtig. Ne? Das Kind schreit auch 5-mal in der Nacht und dann denkt das natürlich nicht drüber nach, oh, jetzt habe ich die Mama wieder aufgeweckt oder so. Ne?
Ja.
Und was auch total spannend ist, wie wird mit unseren Bedürfnissen umgegangen für die spätere Entwicklung? Wie wichtig werden die Bedürfnisse von Kindern genommen? Ne? Was lernt ein Kind? Wie sehr darf ich für meine Bedürfnisse einstehen? Weil irgendwann kommt ja die Balance zwischen Kind denkt, ich bin der wichtigste Mensch der Welt, ne? Und ich bin aber auch Teil eines Systems.
Mhm.
Das ist auch mal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und was passiert dazwischen? Kind kommt auf die Welt, alles, was ich brauche, äußere ich und kriege ich. Im besten Idealfall auch. Und wann ist so dieser Prozess, da findet eine Balance statt, ne? Und wie gestaltet er sich? Aber jetzt, um über die Level überhaupt mal durchzugehen, Identität, Level 3. Hier geht es darum, was ist so, ja, meine, wir sagen immer, was ist so die Brille, mit der ich die Welt wahrnehme? Was ist so, wie ich, ein bisschen wie ich, Dinge, die mir vielleicht besonders einfach fallen versus Dinge, die mir nicht so einfach fallen. Und bei Identität sind wir transsituativ und transtemporal. Das sind wieder so schöne Begriffe, bedeutet, was sind Dinge, die uns begleiten in vielen verschiedenen Situationen, auch über einen längeren Zeitraum. Das kann dann, können solche Sachen sein, wie ich fühle mich immer so ein bisschen wie eine Mogelpackung, ja, und das habe ich nicht nur im Job, das habe ich auch, wenn ich vielleicht an einem Seminar teilnehme. Und das kenne ich auch schon von mir länger. Das sind zum Beispiel Themen, die auf diesem Level sind. Um jetzt nochmal zum Level selber zurückzukommen. Die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen, aber in dem Level selber finden sich verschiedene Archetypen wieder pro Motivfeld. Und da geht es immer ganz doll darum, was ist so mein präferiertes Feld. Ne? Also bin ich eher jemand, der dem Ordnung und Stabilität sehr wichtig ist. Mir fällt es vielleicht gar nicht so leicht, in die Leichtigkeit zu kommen, ja. Versus, ich bin jemand, der sagt immer, ach Mensch, klappt schon, hier gibt doch so einen Spruch, wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen, so unter dem Motto, weißt du? Also die total im Gelb, fühlen sich da total wohl, aber so Ordnung, Struktur, nicht so meins. Und es geht nie darum, dass immer jemand nur ein Feld hat, in dem er sich wohlfühlt. Wir sagen auch immer, das ist kontextbezogen und rollenbezogen. Aber es gibt so Felder, wo wir sagen, da fühlen sich Klienten ganz oft ganz wohl. Ne? Und dann gibt es Felder, wo Klienten vielleicht mehrere Themen haben.
Mhm.
Und aus der Identität heraus, ja, wenn ich zum Beispiel mich besonders wohlfühle in einem Blaufeld und ein Blaufeld steht für Ordnung und Stabilität, für Beständigkeit, für Sicherheit, Struktur, Logik, Disziplin versus ein Gelbfeld, was zum Beispiel schräg gegenüber ist, wo es eher um Humor, Träumen, Offenheit, Neugier geht. Wenn ich eher im blauen Feld mich wohlfühle, dann wird das einen Einfluss haben auch auf meine Glaubenssätze und Werte.
Mhm.
Dann werde ich das vielleicht blöder finden, wenn jemand eine Viertelstunde zu spät kommt, versus jemand im gelben Feld, der sagt, ja super, wir haben doch gesagt, wir treffen uns vormittags. Klasse, schön, dass du
da
bist, ne?
Ja, da sprichst du jetzt gerade was ganz Wichtiges an, nämlich, dass die Ebenen aufbauend sich beeinflussen.
Genau.
Also wenn ich auf der Zugehörigkeitsebene etwas Bestimmtes erlebt habe, beeinflusst das meine Identität, die wiederum beeinflusst, was ich glaube, welche Werte ich bilde. Und das wiederum beeinflusst, wie ich emotional reagiere in manchen Situationen. Habe ich das richtig dargestellt?
Grundlegend ja. Es ist halt so nie sind diese Kausalitäten so geradlinig, wie wir das gerade beschreiben.
Ja, klar. Aber das ist einfach so zum Verständnis des Aufbau des Modells.
Genau.
So ganz, ganz grob und runtergebrochen.
Ja.
So sagen. Ja.
Was wir auch sagen, und danach kommt ja, wir waren jetzt ja eben bei Glaubenssätze und Werte, und danach kommt das Level der Emotionen. Ne? Werte, die mir sich wichtig sind, Glaubenssätze, die mir wichtig sind, werden auch beeinflussen, wie ich mich bei manchen Situationen fühle.
Ja.
Was du gerade gesagt hast, um das auch nochmal ein bisschen klarer zu machen, wenn wir auf Level 3, Identitätslevel arbeiten und da verändert sich was, dann wird das auch einen Einfluss darauf haben, auf meine Glaubenssätze, auf Werte, die mir wichtig sind. Und das wird einen Einfluss haben darauf, welche Emotionen in Situationen kommen.
Jetzt hast du gerade mehrfach das Wort Level benutzt.
Mhm.
Wir kennen Level ja zum Beispiel so aus dem Bereich Sprachenlernen. Und also der Level sagt etwas darüber aus, wie gut ich jetzt eine Sprache kann. Beim Holception-Modell geht es ja nicht um eine Bewertung. So, wenn ich mein Level 4 gut aufgeräumt habe, dann klappt alles andere auch irgendwie, ne? Das ist einfach nur eine Bezeichnung der jeweiligen Ebene, wo diese Themen verortet sind, wenn wir gucken, ah, so ist eine Persönlichkeit strukturiert.
Ja, die Frage ist ja immer, und dann gucke ich gerade Silvana an, warum benutzen wir so ein Tool überhaupt? Was braucht es dafür? Warum? Ne? Das ist natürlich so spannend, ne? Was machen wir damit im Coaching? Erfahrungsgemäß ist es oft, oder kennt man, also die, die auch als Coach schon arbeiten, kennen das vielleicht, es kommt jemand mit einem Thema und dann hat man so viele Möglichkeiten, mit welcher Intervention man einfach an dieses Thema drangeht. Und das Reception-Modell hilft uns, zu gucken, sag mal, auf welcher Ebene befindet sich das Thema? Auf welcher? Und befindet heißt nie objektiv betrachtet, jetzt hier Silvana, Annette, Lia sagen, das Thema ist da, sondern wie strukturiert der Klient das Thema für sich innerlich?
Was bedeutet das, wenn du den Satz sagst, wie strukturiert der Klient das Thema für sich innerlich?
Ein Thema hat ja, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Prüfungsangst. Stress, ja, dann ist es ein Unterschied, ob jemand sagt, dann können wir erst mal fragen, sag mal in dem Moment, wie beschreibt es mal, was fordert dich da heraus? Ja, da ist so eine Unsicherheit und ich möchte gerne in die Leichtigkeit kommen. Okay, super, dann wissen wir schon mal, jetzt mal Motivkompass sprechen, welches Bedürfnis, ne, da auf den ersten Blick verletzt ist, und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wo möchte die Person hin? Die möchte gern leichter ins Tun kommen. Jetzt ist ja noch die spannende Frage, wie strukturiert er das? Sagt er, hör mal, sei, das ist etwas, das kenne ich von mir gar nicht. Das ist erst seit einem Monat so und ich kann mir irgendwie erklären, seit der letzten Präsentation von meinen Kollegen, die ist total schief gelaufen, jetzt habe ich Sorge, das passiert mir auch. Das ist eher so, wie wir sagen, ein Level-1-Thema. Das wäre in den neurologischen Ebenen relativ weit oben angelegt, weil eine Situation ein Auslöser. Oder sagt jemand, ja, ich habe da so einen Glaubenssatz, ich bin einfach schlecht im Präsentieren. Dann
Dann
ist
wären wir auf Level 2, ne? Bei den Glaubenssätzen.
aber dann wäre noch spannend zu gucken, sag mal, denkst du das in verschiedenen Situationen, kennst du das länger von dir? Beschreib das doch mal. Und wenn jemand sagt, ich kenne das von mir auch außerhalb der Arbeit, ich wäre nie jemand, der in einer Freundesgruppe die Geburtstagsrede hält, ich kenne das von mir aus verschiedenen Kontexten, verschiedenen Situationen, transituativ. Und das begleitet mich auch schon ein bisschen. Dann strukturiert er das Thema anders auf Identitätsebene. Oder jemand sagt, ich komme aus einer Familie, wo wir alle sagen, lass mal lieber nicht so auffallen, irgendwie so ticken wir einfach. Das kenne ich von klein auf.
Also er würde gerne, aber hat gelernt, dass man sich eher zurückhält.
Genau, wobei das meint ja, wenn du in einem bestimmten Klima aufgewachsen bist, dann kannst du dich entweder so verhalten, wie die ganze Familie sich damals verhalten hat, oder du möchtest genau das Gegenteil, ne? Beeinflusst deine Entwicklung. Heißt aber nicht, dass du immer genauso wirst, ne, wie es in dem Klima war, ne?
Also wenn du in einem Klima aufwächst, wo es total um Verschlossenheit und Vernunft geht, heißt das nicht, dass du auch so bist. Sonst kann sein, dass du total in die andere Stränge machst. Und bist total auf Risiko unterwegs. Jetzt mal im Extrem gesprochen. Es hat einfach nur einen Einfluss.
Jetzt hat man schon rausgehört, dass es in der Anfangsphase einer Coaching-Sitzung, es ist ja eh immer wichtig, gut rauszuschälen im Gespräch, worum geht's hier eigentlich? Ja? Klient, Klientin kommt und stellt uns manchmal echt so einen bunten Blumenstrauß hin. Und unsere Aufgabe ist es zu gucken, ah, welche dieser Blumen, die da drin ist, bringt den immer zum Niesen. Also, um jetzt mal ein Bild zu benutzen. Ne? So. Und wir haben im M-Trace-Coaching da einen bestimmten Ablauf, wie wir vorgehen. Und ein ganz wichtiges Element dabei ist wie repräsentiert der Klient sein Thema? Und damit meinen wir in unserer Sprache, im Emotionscoaching eigentlich immer, auf welcher Ebene können wir denn dieses Thema verorten? Das ist, gehört bei uns wirklich zum Grundhandwerkszeug der ersten Phase von der Coaching-Sitzung. Kann ich das so formulieren? Würdet ihr da zustimmen? Ihr nickt zumindest beides, finde ich schon mal sehr beruhigend.
Auf jeden Fall, ich würde es so zustimmen. Lea wahrscheinlich auch, sie nickt auch.
Eins plus ist, mit Sternchen, das genau. Emotionale Kernthema, wie wir das nennen, ist key. Nur dann wissen wir, was und woran und wie wir arbeiten.
Mhm. Und da ist unser Navigationssystem tatsächlich der Motivkompass. Mhm.
Genau.
Mit den Klienten, Klientinnen besprechen. Ja, und ja. Auch das ist super erleichternd für ganz viele Menschen zu erleben, zu spüren, hey, ich bin nicht schräg, sondern es ist nur ein Bedürfnis verletzt, was passiert werden soll und nicht mehr, nicht weniger. Ja, das macht mal einen großen Wechsel im Erleben. Mhm. Dann ist es gut, auf die O-Töne zu hören. Wie spricht denn Klientin von ihrem Thema?
Mhm. Und an diesen, da fände ich es schön, wenn wir noch für die Leute da draußen, die jetzt ganz gespannt zuhören, noch so ein paar Formulierungen mal. Woran erkennen wir, woran können wir hören, wie wir so ein Thema einzuordnen haben? Denn das eine ist, der Klient repräsentiert das Thema und ist sich dessen gar nicht bewusst. Der weiß nicht, ich habe ein Thema auf Identitätsebene. Es kommt ja keiner rein und sagt, was schon mal kommt, ist, ich habe da einen Glaubenssatz, weil in der breiten Öffentlichkeit das Thema Glaubenssätze mittlerweile so präsent ist, ja, dass damit schon mal, also ich erlebe das, dass Leute schon mal kommen, ich habe da einen Glaubenssatz und den möchte ich jetzt gerne bearbeiten, damit der weg ist. Aber die anderen Ebenen, Identität und Zugehörigkeit, kommt ja keiner rein und sagt, also mir ist aufgefallen, so und so, und das ist auf der Identitätsebene.
Vielleicht
das ist unsere Aufgabe, ne?
Bevor wir Beispiele geben, nur noch mal einmal mein Blaufeld sozusagen, noch mal einmal ganz kurz, warum wir das machen. Wir wollen raushören, ne, inhaltlich, welches Bedürfnis ist verletzt, welches möchte gestärkt werden. Und da arbeiten wir mit dem Motivkompass. Dann gucken wir, auf welcher Ebene repräsentiert der Klient das innerlich. Und die Frage ist, warum machen wir das? Weil wir pro Ebene Tools haben, die besonders effektiv sind, um auf einer Ebene einzusteigen. Ne?
Ja.
Und wir haben immer so schön das Beispiel, wenn jemand Prüfungsangst zum Beispiel hat, ja. Und es geht einfach darum, dass bei der letzten Prüfung es nicht gut gelaufen ist, dann würden wir ja keine Familienaufstellung auf einmal, ja? Sondern man schaut immer, worum geht's hier eigentlich und wie hast du es strukturiert, um dann die passenden Tools rauszusuchen. Man nimmt Wissen, dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, auf den Ebenen zu arbeiten. Genau. Und auf Ebene 4, der systemischen Ebene, arbeiten wir mit den imaginativen Aufstellungen. Ebene 3 mit der Timeline, Heldenreise, da machen wir nochmal einen separaten Podcast zu, Glaubenssätze mit Persönlichkeitsanteilen, inneres Kind, innerer Schweinehund und Ebene 1 mit dem Grundprozess. Jetzt zu deiner Frage, dann kommt wir fragen in gewisse Fragen, die Core-Fragen nennen wir die. Dann ist es ein Unterschied, ob jemand kommt und sagt, ich gehe eine Prüfung und ich weiß einfach mein Leben lang schon, ich kann mich nicht gut präsentieren. Es ist einfach so. Und ich habe das Gefühl, ich komme da auch einfach irgendwie gar nicht raus. Ich weiß, ich habe Präsentationstraining gemacht, ich weiß alles, was ich machen müsste und ich fühle mich wie ein falscher 50er, wenn ich das mache.
Und dann werden wir hellhörig bei, ich kenne das immer schon.
Ja, das begleitet mich schon ganz schön lange zumindest, über eine Dauer der Zeit, ne? Egal, was ich tue, immer wenn es um so einen Kontext geht, da ist eine Prüfung am Start, dann geht's mir nicht gut.
Mhm. Also es ist dann situationsübergreifend.
Genau, ja.
Und dann sind wir auf einer tieferen Ebene der Persönlichkeit angekommen.
Mhm. Genau.
Was gibt's noch für schöne Beispiele?
Wir hatten uns ja noch...
Ja, ihr seid ja beide, also ihr seid ja so voll mit Coaching-Erfahrung, da gibt's doch bestimmt noch die ein oder andere echt schöne Formulierung, wo ihr denkt, ach, guck mal an, erst dachte ich und dann hat der Klient oder die Klientin gesagt.
Ja, Ja, wir beide hatten uns ja schon oft über das Thema Rauchen unterhalten.
Ja, das stimmt.
Was machen wir mit Klienten, die mit dem Thema Rauchen kommen? Ne? Ja, auch ein Tool aus der Basisausbildung, die wir arbeiten können, aber das ist auch sehr schön und sehr effektiv. Aber ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, die erzählt hat, ich frage dann immer, was ist denn so die erste Zigarette oder die liebste, die du rauchst? Und dann sagte sie, du, ich rauche eigentlich immer nur in einer bestimmten Situation. Mhm. Ich mit meinem Vater vor der Tür. Ja?
Ja.
Und dann ist klar, wenn das wegfällt, ja, oder da wurde klar, ja, es gibt sonst keinen ruhigen Raum, wo sie mit dem Vater alleine ist, sondern nur eine Zigarette vor der Tür. Ja, und das ist auch ein Thema, was deutlich tiefer liegt, als ich habe Lust auf Zigaretten.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Das war
ganz, ganz spannendes Feld, wo man immer sehr, sehr gut hinhören darf. Geht es wirklich ums Rauchen oder eigentlich um was anderes? Ne?
Ja, und jetzt, ne, es ist ja so ein bisschen wie beim Witze erzählen, ne? Wenn man eine Situation hat, dann fallen einem auch andere ein, ja, auch aus einer Raucherentwöhnung, da sagte der Klient, boah, dann bin ich ja gar kein Raucher mehr.
Oh.
Ja, was? Dann bin ich gar kein Raucher mehr und ich sehe mich da an der Theke stehen, angelehnt an den Tresen und ich muss sagen, ich finde den richtig cool. Ja.
Ja.
Also das Rauchen ist verbunden mit dieser Identität. Da steht ein Cowboy an der Theke angelehnt, ja. Und es macht ja nicht Sinn, ne? Also mit dem Verstand haben die Klienten ja ganz häufig versucht, an ihrem Thema zu arbeiten. Und ganz häufig ist ja so diese Aussage nochmal wichtig. Wir arbeiten hier im Emotionscoaching an dem, es fühlt sich an, als ob.
Mhm.
Es muss keinen Sinn machen. Es fühlt sich so an.
Ja, und es macht ja auch häufig keinen Sinn. Also wenn ich jetzt auf meine eigenen Erfahrungen als Klientin gucke, es macht oft keinen Sinn. Ich merke, Halleluja, was läuft hier falsch? Und mein Verstand kann es nicht entschlüsseln. Ne? Sonst hätte ich ja nicht das Bedürfnis, ins Emotionscoaching zu gehen.
Genau, das macht die Arbeit auch so schön. Ne?
Ja, das stimmt. Lea zuckt auch so ein bisschen. Habe ich das
gesagt? Also, als Savannah das Beispiel mit der Bar erzählt hat, ich hatte in einer Raucherentwöhnung eine Klientin, die Künstlerin ist. Und für sie haben Künstler immer etwas, ja, so ein bisschen was
Verruchtes.
Danke, Verruchtes. Und Rauchen war so ihre Identität als Künstlerin. Ne? Sie sah sich dann auch malen, Zigarette im Mund mit Musik und so. Und dann stattdessen eine Tasse Tee zu trinken, um in die Entspannung zu kommen, das war irgendwie nicht so cool. Das war irgendwie nicht so das Bild, die Identität, die sie sich dazu schreiben wollte. Und genau, und das ist halt das Spannende. Wie nimmt ein Klient das Thema wahr? Es könnte ja auch ein Klient kommen, der sagt, wo das was ganz anderes ist. Ich ekel mich vor dem Geruch danach, ne? Wenn meine Kleidung keinen Rauch hat, solche Geschichten. Ja. Also immer wie nimmt Klient das Thema wahr?
Ja, total spannend.
Ja. Wobei da der Ekel ja total gut ist, ne? Wenn man aufhören möchte zu rauchen, ist ja Ekel eine absolut funktionale Emotion, die dir sagen möchte, mach das weg, das tut dir nicht gut.
Ja, das stimmt. Das sind dann...
Beispiel aufgehört zu rauchen. Also das war meine Geschichte, das Rauchen. Ja. An einem Abend haben wir zu sechs da gesessen, viel zu viel geraucht, schmutzige Witze erzählt, ne? Und am nächsten Tag Kopf zu und nie wieder eine Zigarette. Das hält ja dann immer nur ein oder zwei Tage an. Und ich bin dann einkaufen gegangen und habe mir an Tag zwei, glaube ich, des Nichtrauchens, und habe mir ein Päckchen Zigaretten auf das Kassenband gelegt. Und dann passierte etwas, wo ich dem Herrgott so dankbar für bin. Hinter stellt sich eine Frau, die stinkt so dermaßen nach kaltem Qualm, ganz entsetzlich. Also ne, es war Ende Oktober, es war kühl, die hat, glaube ich, nur schnell eingekauft und hat kurz vorher noch ein Zigarettchen geraucht vor dem Supermarkt. Ne, also stellt sich hinter mich an und ich habe nur das Päckchen genommen und habe es wieder zurückgelegt. Und jedes Mal, wenn es in den Sinn kam, auch jetzt ein Zigarettchen, hatte ich diesen Geruch in der Nase. Und so rauche ich jetzt seit 15 Jahren nicht mehr.
Ja, hervorragend. Super. Ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Da ist die Emotion Ekel ja richtig förderlich gewesen.
Ja, ich würde gern, ja, Lea, du wolltest, glaube ich, gerade noch was
sagen. Das war jetzt so in Richtung, wie wir es nennen, Genuss-Coaching oder Interest Balance auch teilweise kommen. Es gibt natürlich auch ganz eine Vielfalt an Themen. Ne? Oft Themen sind auch, ich möchte mich gern selbstständig machen, ich habe einen Businessplan gemacht, ich habe eine Idee. Ich habe vielleicht auch ein Backup finanziell mir geschaffen, dass ich weiß, selbst wenn die ersten paar Monate, ne, dass das alles mit mir geht und ich mache es trotzdem nicht. Hm. Und dann die Kunst halt zu gucken, was genau fordert die Person da heraus. Und dann, um da auf deine Frage zurückzukommen, wie strukturiert die Person das Thema? Ist es ein Glaubenssatz im Sinne von, ich kriege das nicht hin, ja, oder ich bin unspannend oder so eine Geschichte, ne? Oder ich bin nicht selbstbewusst genug, um das zu tun, oder ist es ein Identitätsthema noch tiefer, oder ist es auch ein Thema auf der Systemebene? Und das ist halt die große Kunst, warum wir es auch so lieben, mit diesem Modell zu arbeiten, weil es uns hilft, als Coach zu gucken, hey, wie gehen wir jetzt an die Sache dran? Und es hilft auch, Susanne hat ja eben auch gesagt, am Anfang erklären wir den Motivkompass. Und für die, die jetzt gerade so einsteigen in das Thema Emotionscoaching, der Motivkompass ist eine Ebene aus diesem Modell. Ne? Das ist die Ebene, wo die Werte, Glaubenssätze und Werte mit drin repräsentiert sind. Und das ist für uns der erste Punkt. Und dann der nächste zu gucken, wo liegt das Thema, ist für die Klienten und für uns ganz, ganz hilfreich für die nächsten Schritte, weil es einfach Klarheit und ein Verständnis bringt.
Hast du mir ganz wunderbar einen Ball zugeworfen. Die nächsten Schritte. Für uns als Emotionscoaches ist einfach irgendwann der Moment der Entscheidung da. Wir müssen nämlich dann für uns für eine Möglichkeit entscheiden, wie wir jetzt mit Klient, Klientin arbeiten. Das heißt, wir suchen uns eine Intervention aus. Und ich habe wirklich mal versucht zu überschlagen. Ich kam mindestens auf 20 verschiedene Interventionen aus dem M-Trace. Wisst ihr auswendig?
Pro Level, Annette, nicht pro Level.
Insgesamt. Und ich habe so echt gedacht, oh Gott, wer mit M-Trace in Verbindung kommt und das jetzt hier hört, der denkt wahrscheinlich, ach du lieber Gott. Aber das Schöne ist ja, dass sich diese vielen Interventionen wirklich passgenau an diesen unterschiedlichen Ebenen der Persönlichkeit orientieren.
Genau.
Also viele Wege führen nach Rom. Ne? Du kannst ja direkt nach Rom fahren. Du kannst auch einmal kurz um die Welt und dann nach Rom, um auch die Sorge zu nehmen. Ne? Erstmal.
Ja.
Aber nicht aber, sondern der Motivkompass und auch die Strukturen der Entwicklung und die Ebenen der Persönlichkeit, das ist so genau das, warum wir sagen, ganz, ganz, ganz viel Struktur für größtmögliche Flexibilität. Mhm. Weil wenn das einmal so verstanden ist und du warst ja vorher auch schon Coach und auch Emotionscoach vor M-Trace. Ja, wenn das einmal so durchgesickert ist, inhaltlich, ne, wo ist das Problem und wo ist das Bedürfnis, wo soll es hingehen, wo ist die Lösung? Und dann anhand dieses logischen Holception-Modells so ein bisschen zu verstehen, wo liegt das Thema, wie strukturiert mein Klient. Damit haben wir immer einen Fahrplan und wissen eigentlich jederzeit, wo sind wir gerade und mit welcher Intervention kann ich arbeiten. Und dann sind es wirklich Kleinigkeiten, wenn ich das habe, die Intervention auszusuchen.
Das stimmt. Also aus bereits ausgebildeter Sicht bin ich 100% bei dir, aber ich habe mich wirklich mal ein bisschen versucht einzufühlen in jemanden, der sagt, ach, das ist total interessant, was die da immer so erzählen, ich gucke mir das mal an. Und ne, dann gibt es, das ist ja auch witzig, nein, nicht witzig, aber von außen ist einem das ja gar nicht so klar. Eure Ausbildungslevel sind ja bezeichnet wie diese neurologischen Ebenen. aus dem Holception-Modell. Es gibt eine Level-1-Ausbildung. Das ist so, ich sag mal, das Grundkonzept. Ja, da lernen wir, du hast das Wort eben auch schon mal gesagt, den Grundprozess. An der Stelle kann man vielleicht auch mal erklären, dass diese ganzen Interventionen so ähnlich wie, und jetzt mache ich mal einen Schlenker, die KollegInnen, die EMDR kennen, die therapeutisch arbeiten oder auch EMDR im Coaching bei nicht pathologischen Themen anwenden, die kennen das, dass es da wie so ein Rahmenfahrplan, wie ein Rezept für eine gut gelingende Lasagne gibt, ja? Und daran kann ich mich lang hangeln. Da gibt es ganz klare Schritte und Schritt 2 kommt nach Schritt 1, so. Und sowas ist der Grundprozess.
Mhm.
Und damit bearbeiten wir dann auch oder können wir Themen auf dieser Ebene bearbeiten. Und dann gibt es eine Level-2-Ausbildung und jetzt klackert's schon bei denen, die zuhören und nicht schon M-Trace-Coach sind. Es gibt eine Level-3-Ausbildung und da kommt jetzt nochmal das Stichwort Heldenreise, wozu wir auf jeden Fall mal eine Folge machen, denn da arbeiten wir uns ja auf diesen aus diesem Level der Identität dann durch alles, was wir in unserem Leben auf unserer Heldenreise so an Auf und Abs, an Schwierigkeiten und Erfolgen dann verzeichnen können. Und es gibt den Level 4, und hast du eben schon gesagt, da arbeiten wir dann systemisch.
Mhm.
Für alle systemischen Coaches an der Stelle solltet ihr jetzt schon leuchtende Augen bekommen, weil das ist wirklich, und es ist so logisch, es ist wirklich alles so stringent und wie sich diese vielen Tools, wo man auch manchmal denken kann, so, ach du lieber Gott, was nehme ich denn jetzt, eigentlich in dieser Logik ganz logisch einpassen.
Ja, und gleichzeitig nur, um dann auch, was Silvana gerade gesagt hatte, nochmal zu vertiefen. Ja, wir haben ganz viel Struktur und Klarheit. Und immer darum, auch flexibel zu sein. Ne? Das ist das A und O. Sprich, wir wollen möglichst effektiv mit unserer Intervention genau da andocken, wie der Klient es strukturiert, das Problem.
Genau.
Wenn wir mal ans Tanzen denken, ja, stellt euch vor, ihr lernt verschiedene Tänze, verschiedene Musik, Melodien. Weiß nicht, hier so, ich denke jetzt an meine Standardtanzgeschichte. Mhm. Einmal musste, weil ich beim ersten Mal viel gequatscht habe irgendwie. Also Rumba, Foxtrot, keine Ahnung, Walzer, ja?
Cha-cha.
So, und wir lernen genau diese Schritte, wie du sie gesagt hast, mhm. pro Standardablauf. Und dann ist ja die Kunst, wie wechsle ich meinen Tanzschritt, wenn die Melodie sich ändert, ne?
Ja.
Und darum geht's. Und wann, wie bringe ich so meine eigene Choreografie mit da rein, immer wissend, was die wichtigen Wirkprinzipien oder Prozessziele sind, die hinter den Schritten stehen.
Und manchmal entwickelt sich das ja auch in einem Coaching, dass wir plötzlich auf einer anderen Ebene sind. Und wir merken es daran, wie der Klient plötzlich spricht, Klientin sich plötzlich äußert und wir merken, oh krass, oh, wir sind gerade auf einer anderen Ebene. Und ich kann dann mit einer großen Kreativität auch gucken, was kann ich denn jetzt einfließen lassen, ne? Damit wird diese Ebene...
Ja. Ja, und aus Klientensicht finde ich das auch nochmal schön. Da ist ja dann auch schon etwas passiert, wenn Klient verstanden hat. Wir haben ja ganz häufig das Ding, dass Klienten sich fragen, warum ist das so? Woher kommt das? Wieso mache ich immer dieses und jenes? Ne? Und es ist ein Riesenschritt schon, zu erspüren oder einmal zu sehen an einem Erklärungsmodell, ah, da kommt das her. Und das zeigt dann in der Regel auch auf, das können wir verändern.
Ja, es geht ja immer um Regulation. Ne?
Ja, und immer um Balance. Ne? Es geht nicht entweder oder, sondern es geht um Balance. Ich kann mich zwischen zwei Polen bewegen. Ich muss an einer Stelle stehen bleiben.
Ja. Ja, und am Ende ist ja eine Botschaft dann auch, es geht auch nie um richtig oder falsch. Du bist nicht vorm Coaching falsch und hinterher richtig, sondern guck mal, aus diesen und jenen auch durchaus übers Nervensystem und die neurologische Forschung erklärbaren Hintergründen läuft das ein oder andere bei dir im Moment so oder so. Und es kann leichter gehen.
Genau, ja.
Und es ist kein richtig und kein falsch. Also das fand ich auch noch mal total schön. Dieses Modell heißt ja Ebenen der neurologischen Ebenen. Und dass das wirkt, das Ding hat wirklich eine Verbindung zum Nervensystem.
Wie konnte das passieren?
Es ist ja, ja, das, aber es ist doch so. Man sieht dann irgendwelche Modelle und das sieht alles irgendwie total cheeky aus und man denkt, ach, wie cool. Und sich bewusst zu machen, dass dieses Modell, das Wholeception-Modell, eine Weiterentwicklung ist, jetzt mal historisch gesehen, von anderen Modellen, wo man heute weiß, warum die so funktionieren und wie das aufgebaut ist. Und dass das, ja, das ist ja alles irgendwo, wenn wir auf die letzten 50 Jahre gucken, es ist ja nichts Neues. Es sind gute Weiterentwicklungen mit Hinzufügung der neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse und von ganz, ganz vielen Studien, die belegen können, ach, deshalb funktioniert das. Und deshalb, ah, Emotionsverarbeitung passiert auf tieferen Hirnregionen. Ah, okay. Was hat das denn dann mit unserem Modell zu tun, ne? Warum ist das so? Es ist halt was anderes, ob ich eine Emotion reguliere oder ob ich sage, heb mal den rechten Arm. Da ist eine andere Hirnregion aktiv.
Und es ist eine andere Hirnregion, das verstanden zu haben und eine andere Hirnregion in den Körper zu spüren und Emotionen deutlich wahrzunehmen, just in dem Moment.
Und eine andere, die den Automatismus in uns
Ganz genau.
verursacht. Ne?
Also
Ja.
das ist ja eine tiefere Struktur, wo wir immer bestrebt sind, mit dem Klienten hinzuwollen, da wo die automatischen Prozesse abgespeichert sind, so wie das Fahrradfahren. Wenn du nicht mehr drüber nachdenkst, Pedale treten, Arm ausstrecken, denken, ja. Und da sind ja auch unsere Programme, die wir unter Umständen nicht so gut finden.
Genau.
Handlungsprogramme, Fühlprogramme liegen ja auch da. Ne? Und da muss man ein bisschen anders ansetzen als nur mit dem Verstand.
Und das ist nochmal eine gute Brücke auch, um nochmal kurz zu sprechen, welche Ebenen decken wir ab im Wholeception? Zugehörigkeit, Identität, Glaubenssätze und Werte, Emotionen. Und historisch, wie du es gerade so schön genannt hast, ne, gehört ja auch noch sowas wie Fähigkeiten, Verhalten, Umgeben dazu. Und im Emotionscoaching, emotionale Kompetenz bezieht sich auf die emotionalen Ebenen, die da sind. Ne? Das heißt, lass uns Fahrradfahren nehmen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne mit dem Fahrrad nach, keine Ahnung, nach Düsseldorf fahren. Ja? Ich kann aber nicht Fahrrad fahren, dann braucht die Person kein Emotionscoaching. Das ist eine Fähigkeit. Ne? Da brauche ich mal jetzt eine Aufstellung und dann können Sie Fahrrad fahren oder machen Timeline-Arbeit. Aber wenn jemand sagt, ich kann Fahrrad fahren,
Ich weiß auch, wo es
aber
lang
ich
geht.
weiß, wo es lang geht, und jetzt gehen wir auf Verhaltensebene, aber immer, ich muss jetzt irgendwas, immer wenn ein Haus kommt, ist, fahre ich in die Hauswand rein oder so, ist jetzt sehr schräg. Und das hat einen Einfluss auf die Umgebung. Ja, also im Sinne von, da ist oben findet was statt, wo, ist aber die Frage ist ja, was passiert davor? Und das sind die Ebenen, die Emotionskitchen relevant sind. Ne? Dann schauen wir uns an. Ja, stimmt, immer wenn ich Fahrrad fahre, fahre ich eigentlich zu meiner Tante und da will ich eigentlich gar nicht hin. Und vielleicht ist das der Weg, warum irgendwas in mir das blockiert. Sehr konstruiert gerade als Fall, aber ihr seht, worum es geht. Ne? Fähigkeiten, Verhalten, Umgebung ist eine Konsequenz von tieferen Ebenen und Emotionen versetzen und handlungsbereite Zustände. Das heißt, wenn jemand mit einer Emotion ins Stress rangeht an eine Sache versus Angst, ist das ein ganz anderer Fokus. Das ist System in einem ganz anderen Level. Und das hat einen Einfluss auf die Fähigkeiten und das hat einen Einfluss auf das Verhalten und damit auf unsere Umgebung. Heißt, Emotionscoaching setzt tiefer an. Und wir meinen es auch wirklich, genauso wie wir es sagen, eigentlich ist alles, bewusst oder unbewusst, eine emotionale Entscheidung. Emotionen spielen immer mit. Und genauso wenig, wie es darum geht, dass jemand vorher gut oder schlecht war, geht es auch nicht darum, gute, schlechte Emotionen. Das hatten wir letztes Mal erklärt. Es geht nicht darum, Emotionen wegzucoachen, sondern zu gucken, was ist da eigentlich los? Wie können wir die wieder in die Funktion bringen?
Genau. Ach, schön. Wir könnten noch vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, wie immer in diesem Podcast. Was heute schon klar geworden ist, wie wichtig im Ansatz M-Trace diese beiden großen Erklärungsmodelle sind, die sich, ja, die auch ineinander greifen. Ne? Du hast es eben gesagt, der Motivkompass, über den wir vielleicht wirklich in der nächsten Folge mal sprechen, ist ein Teil, den kann man so wie rausziehen aus dem Wholeception. Und der ist wahnsinnig gut, um Klienten ganz, ganz viel über Emotionen und Gefühlslagen zu erklären.
Und gleichzeitig das Wholeception-Modell ist für Coaches interessant, aber auch für alle Menschen, die sich einfach über das Thema emotionale Kompetenz informieren möchten, einfach mal das Verständnis zu haben, wir kommen auf die Welt mit Grundmotiven, dann beeinflusst, wie auch immer, ne, ob wir das adaptieren oder ins Gegenprogramm gehen, oder wie auch immer, unser Surrounding, das, was uns umgibt, beeinflusst uns. Das wiederum hat da findet ein horizontaler Selbsttransfer statt, vom Erwachsenen auf Kind-Ich, ne, unsere Identität erarbeitet sich heraus, das hat einen Einfluss auf Glaubenssätze und Werte und Emotionen, Fähigkeiten, Verhaltung, Umgebung. Allein das, ganz unabhängig vom Coaching-Kontext, gibt schon so viel Klarheit und tieferes Verständnis, wie wir Menschen eigentlich ticken.
Ja, das stimmt.
Wir haben jetzt eine in der Ausbildung, die wir gestern abgeschlossen haben, eine Teilnehmerin mit Baby im Bauch gehabt. Und ich bin so froh, dass das Wissen zu haben, ja, jetzt, was auf mich zukommt, über Bedürfnisse Bescheid zu wissen und Bescheid zu wissen darüber, wie es so ist mit den Emotionen. Das ist auch, also es ist eigentlich für jeden Menschen wichtig, so ein bisschen Emotionswissen in einer tieferen Ebene zu haben, weil es das Leben einfach sehr viel reicher und lebenswerter macht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne zum Abschluss noch was von euch wissen. Was war denn eure schönste Emotion oder das angenehmste Gefühl, seit wir uns in der letzten Podcast-Folge gehört haben?
Du haust immer Fragen raus, Annette. Jetzt müssen wir mal
Entschuldigung.
Folge. Was war die angenehmste Emotion?
Weil ich gerade gesagt habe, also ich habe da schon für mich eine Idee. Wir sind ja aus der Level-2-Ausbildung, Arbeit mit Persönlichkeit, reingekommen und ich war in ganz vielen Prozessen sehr, sehr ehrfürchtig.
Ach.
Ehrfürchtig, was da passiert bei den Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie schön die Prozesse verlaufen, wie viel Sicherheit da schon im Tun ist in dem Ausbildungskontext. Und bin auch immer ganz ehrfürchtig an dem Sonntag, wenn ich dran denke, was für eine Veränderung damit erreicht werden kann.
Schön. Oh, die überträgt sich gerade auf mich. Ich habe Gänsehaut.
Was mit Ehrfurcht, ja?
Ich habe mit Ehrfurcht.
Ach, schön.
Danke fürs Erzählen.
Ja, da war ganz viel Ehrfurcht, Berührtsein und auch ganz viel Dankbarkeit. Also wenn ich so filter, dann ist es bei mir, würde ich sagen, ganz viel Dankbarkeit für das, was ist gerade, auch wenn man so mitkriegt, was sonst noch alles. Einfach ganz viel Dankbarkeit. Ja.
Ganz wichtig.
Das, was wir haben, ja.
Wunderschön. Ich danke euch für das schöne Gespräch heute. Wir widmen uns ja hier wirklich auch immer so sehr umfangreichen Dingen, die wir aber alle als so wichtig erachten, dass wir sie gerne in die Welt bringen wollen.
Wir danken dir, Annette, nicht? Unser Host.
Ja, sehr gerne. Und ich mache das auch gerne nächste Woche wieder. Und da gibt's auch wieder, ach, lasst euch überraschen, eine ganz spannende Folge. Euch beiden heute einen schönen Tag. Macht's gut und lebt freudig eure Gefühle aus. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wow, das war ein sehr umfassendes Fachgespräch über eines der großen Erklärungsmodelle. Und es ging um emotionale Repräsentanz eines Themas. Wenn ihr dieses Modell gerne auch mal sehen möchtet, wir verlinken euch in den Shownotes die Seite vom MCO-Institut und da findet ihr auch Abbildungen der beiden großen Erklärungsmodelle und freut euch drauf. Im nächsten Gespräch mit Lea und Silvana geht es dann auch endlich um den Motivkompass. Heute euch einen schönen Tag, genießt das Wochenende und lebt fröhlich!